Israel was in Egypt's land. Let my people go.
Herzlich willkommen zu Confi Talk, deinem Confi Podcast aus der Kirchengemeinde in Berlin Marienfelde.
And the Lord said,
go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land.
Tell-o,
tell-o.
Ja, herzlich willkommen, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Confi-Talk-Podcasts. Wir sind heute wieder hier zusammen. Wir, das sind
Claudia,
Bernie
und Paul. Und wir wollen heute mit euch über das vierte Gebot sprechen. Das vierte Gebot, was soll das denn sein, könnt ihr euch jetzt vielleicht fragen. Vielleicht kennt ihr die Kurzform. Nämlich, du sollst Vater und Mutter ehren. Dieses Gebot ist aber, wie die ersten drei, auch etwas länger. Und zwar, ihr findet's im zweiten Buch Mose, 20. Kapitel, diesmal der Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. So lautet das Gebot. Wir haben heute zusammengesessen und schon einiges miteinander besprochen, uns überlegt, was ist das eigentlich für ein Gebot? Was bedeutet das und wie kann man das machen? Funktioniert das, indem man einfach nur Blumen mitbringt? Was würdest du sagen, Claudia?
Vor allen Dingen muss man sich erstmal die Frage stellen, wer sind denn meine Eltern? Wer sind denn für mich Vater und Mutter? Als erstes kam uns das ja in den Sinn. Zu definieren, wer ist denn damit gemeint? Sind da meine genetisch-biologischen Eltern gemeint, bei denen ich im Glücksfall lebe und die mich aufziehen? Oder wenn ich zum Beispiel adoptiert bin oder auf einen anderen Weg zu meinen Eltern gekommen? Wer ist denn da Vater und Mutter, den ich ehren soll?
Wenn ich den Text in der Bibel lese, mir kommt das vor, ich muss meinen Eltern respektieren und auch respektieren bis zu Ende ihres Lebens. So weit muss ich hingehen und auch die Hand halten, bis sie ihre Augen schließen.
Martin Luther hat gesagt, oder hat geschrieben im großen Katechismus, dass für Kinder es sozusagen der gleiche selige Stand ist wie für einen Mönch, wenn sie ihre Eltern ehren und ihnen Achtung und Ehre entgegenbringen und dieses Gebot halten. Und wenn man die Bibel liest, fragt man sich doch, wie ist das eigentlich mit Vater und Mutter? Schon allein das Beispiel Jesu zeigt uns doch, dass wir manchmal doch Probleme haben damit. Denn wer war denn der Vater, den Jesus kannte? Also sein Vater war, sagt er selber, sein Vater ist Gott. Er sagt das, als er als Zwölfjähriger im Tempel ist und dann später sagt er das auch. Alle anderen sagen über ihn in der Gesellschaft, sein Vater ist Josef. Und wir erfahren auch, dass er eigentlich genau das gemacht hat, was man von einem Sohn erwartet. Er hat den Beruf des Vaters gelernt. Er hat Zimmermann gelernt und er hat wie Josef als Zimmermann gearbeitet. Josef hat ihn großgezogen. Josef taucht auf als Vater in dieser Vaterrolle, auch in der Tempelgeschichte. Das ist das letzte Mal, dass wir von ihm dann so hören, weil offenbar war er dann tot, denn Maria tritt immer noch auf. Josef soll ja schon ein etwas älterer Mann gewesen sein und tritt dann nicht mehr in Erscheinung. Und Josef ist auch der, der Jesus den Stammbaum gibt. Also Jesus wird als Sohn Davids anerkannt, weil Josef aus dieser Familie kam und seine Vorfahren eben auf David zurückgehen. Und das ist schon eine Frage, wen nimmt man dann als Vater an? Also es gibt offensichtlich auch in der Bibel einen sozialen Vater und dann gibt es den leiblichen Vater und es gibt den, vielleicht im Sinne Jesu, den geistlichen Vater. Also was ist Vaterschaft und was bedeutet das denn auch für Mutterschaft? Wer kann denn einem anderen eine Mutter sein?
Wenn ich zum Beispiel, wenn die Mutter verstorben ist oder Wie du auch gesagt hast, zum Beispiel früher in Kriegsjahren, wenn Leute weggefallen sind oder viele auch bei den Großeltern aufgewachsen sind, bei der Oma, ist dann die eben die Großmutter, meine Mutter, die ich ehren soll oder doch meine leibliche Mutter? Und was du vorhin gesagt hast, eben auch noch, wie soll es dann aussehen? Wenn ich als Fünfjähriger ein Bild male, ehre ich damit sozusagen meine Eltern? Oder wie soll das aussehen? Oder bezieht sich das auf andere Sachen in anderen Lebensbereichen oder in anderen Lebensphasen eben auch?
Wie ist das in Indien?
Wenn ich zurückblicke, denke ich auch an meine Mutter, weil mein Vater ist arbeiten gegangen. Und schon als das Kind war, meine Mutter hat sich um mich sehr viel gekümmert. Zum Beispiel, als es noch in der Grundschule war, hat sie immer das Mittagessen gebracht. Sie kam zu Fuß von zu Hause aus, dann haben wir gemeinsam Mittag gegessen und dann hat sie gewartet. Also gegen 2 Uhr, 14 Uhr war die Schule zu Ende, dann sind wir wieder nach Hause gelaufen. So hat meine Mutter immer gemacht für die ersten 3 Jahre. Dann war ich etwas groß genug, konnte ich alleine in die Schule gehen. Aber wenn ich wirklich denke, na, meine Mutter hat sich richtig um mich sehr viel gekümmert, hat sehr viel für mich gemacht. Das war für mich eine große Ehre und als ich meine Heimat verlassen habe, war ich fast jedes Jahr in Indien, meine Mutter zu besuchen und meinen Vater selbstverständlich.
Das ist vielleicht die Frage, ob sich das auch darauf bezieht, ne? Wenn man selber dann nachher erwachsen ist und die Eltern vielleicht später in der Situation sind, dass sie Hilfe brauchen und Unterstützung, dass sich das dann umkehrt, dass man dann das eben andersrum macht, dass man das denen wiedergibt, was man als Kind bekommen hat, an Pflege, an Unterstützung, an Liebe, dass sich das durchzieht durchs ganze Leben und dass man das dann den Eltern wiedergeben kann, wenn sie in der Lage sind, dass sie hilfsbedürftig sind und Unterstützung brauchen.
Ich denke, das bezieht sich da tatsächlich auch drauf. Also in der Bibel, als dieses Gebot formuliert wurde, gab es keine Altenversorgung, wie es die heute bei uns gibt. Es gab weder dieses Gesundheitssystem, noch gab es ein soziales System, noch gab es ein Rentensystem. Es war eher so, dass deine Eltern natürlich auf dich als Nachkomme angewiesen waren, auf die gesamte Familie, dass sie dann mitverpflegt werden, wenn sie selber eben nicht mehr die Familie mitversorgen können. Also die Eltern ehren und ihnen ein würdevolles Alter zu ermöglichen, das war die Aufgabe des Kindes. Wenn man bei uns guckt, ist das immer noch unsere Aufgabe. Wir sollen eben unseren Eltern auch so ein Leben ermöglichen. Und da kommt auch keiner raus, der jetzt vielleicht 40 Jahre keinen Kontakt zu seinen Eltern hatte. In dem Moment, wo die Eltern dann pflegebedürftig werden und in ein Heim kommen, auch wenn kein Kontakt mehr zu den Kindern besteht, die Kinder sind die erste Anlaufstelle, die aufgefordert werden, für die Versorgung ihrer Eltern aufzukommen. Auch in Deutschland, weil man diese familiäre Bindung ja auch im Normalfall hat. Die Frage ist natürlich, was ist denn, wenn diese Eltern nicht gut zu einem waren? Also, wie soll ich meine Eltern ehren, wenn sie mich geschlagen haben? Wie soll ich damit umgehen, wenn ich die ganze Zeit physischen oder psychischen Druck erlebt habe? Wenn meine Eltern vielleicht auch sexuell übergriffig waren? Dann wird es ja schwierig zu sagen, ich ehre meine Eltern, das, wo ich herkomme. Also das ist ja dann auch eine Form von Selbstschutz zu sagen, ich will diesen Kontakt nicht. Trotzdem werden wir immer wieder darauf hin verwiesen.
Die Frage ist, warum werden bestimmte Eltern, wie du sagst, nicht gut zu ihren Kindern sind, wie du sagst, gewalttätig oder sexuelle Übergriffe. Was war der Hintergrund von den Eltern, dass ich so geworden bin, um meinen Kindern zu missbrauchen?
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir hier nicht beantworten können.
Vor allem ist es ja ganz schwierig. Und selbst wenn man die Gründe rausfindet als Kind und ich sage, okay, mein Elternteil, der das gemacht hat, selbst wenn ich weiß, welche Probleme der hatte, warum es dazu kam, ist es doch nochmal ein anderer Schritt, wirklich zu sagen, ich verzeihe das oder kümmere mich dann trotzdem drum. Wenn derjenige dann, der mich so schlecht behandelt hat, dann in der Situation ist, finde ich, ist es doch wirklich ein großer Schritt, dann zu sagen, okay, aber ich kümmere mich trotzdem und helfe ihm und unterstütze ihn, obwohl er mir das verwehrt hat. Ne? Das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig.
Dieses Gebot sagt uns ja auch, wir sollen das ehren, wo wir herkommen. Es ist ja alles, was uns geformt hat, was unser Leben ausmacht. Vater und Mutter, sind sozusagen die Quelle, aus der wir entstanden sind. Und geht ja auch weiter, damit du lange lebst in dem Land, das Gott dir geben wird. Also auch da ist dieses Gebot wieder verbunden mit Gott. Gott gibt dir das Leben. Deine Eltern haben zusammengefunden und du bist entstanden, aber das ist Gott gewollt, dass du lebst. Und du hast eben diese Wurzeln und die kommen aus einem Boden, der vielleicht steinig ist oder der vielleicht toll ist, damit eine Pflanze sich entwickeln kann. Aber alles, was es noch dazu braucht für einen Menschen, die Gesellschaft, das Soziale, all das, was du auch an Gutem erfährst, all das, was dich geprägt hat, da, wo du vielleicht auch beschnitten wurdest oder da, wo du dich entwickeln konntest, all das macht dich aus. Das ist das Land, auf dem du stehst, das Land, das Gott dir in deinem Leben gegeben hat. Und dem sollst du mit Achtung und Würde begegnen. Du bist auch verbunden mit deinen Vorfahren, mit deinen Eltern, mit allen, auf die das zurückgeht. Genauso wie auch gesagt wird, Jesus war Davids Sohn. Damit wird er ja auch identifiziert. Er ist der Nachkomme Davids, damit eben auch berechtigt, auf dem Thron zu sitzen. Und das ist etwas, was uns trägt. Dieses, wir sind Menschen, weil es andere Menschen gab. Und das kann schwierig sein, aber natürlich wollen wir gar nicht so sehr darüber nachdenken, wo all das Schwierige ist, sondern wenn wir über so ein Gebot sprechen, nehmen wir zuallererst das, was gut funktioniert, so ein Idealbild, das wir haben von Eltern. Wie eine Mutter sein sollte, wie ein Vater sein sollte. Diese Bilder sind doch in unserem Kopf drin. Und wir wissen, Eltern scheitern daran. Das wissen Eltern selber. Die probieren vielleicht das Allerbeste, was sie können, um Vater und Mutter zu sein. Und nicht bei jedem funktioniert das so richtig gut.
Na, vor allem auch in verschiedenen Lebensphasen vielleicht nicht. Gerade wenn die Kinder eben oder die Jugendlichen dann in der Pubertät sind und dann sich ein Wechsel anbahnt, dass eben Mutter oder Vater nicht mehr auf dem Sockel stehen. Und dann kann es vielleicht auch nochmal in schwierige Zeiten oder Gewässer kommen. Aber das heißt ja nicht, dass sich das nicht wieder ändert oder dass die Grundhaltung, dass die Liebe eben da ist. Und das vielleicht so auch an die Konfis aus der Sicht von der anderen Seite. Mhm. Ja, wir waren ja selber auch mal alle Jugendliche und haben das auch anders gesehen. Und das wandelt sich ja nochmal, wenn man selber Eltern wird oder ein Elternteil ist. Und dass vielleicht die Konfis das auch im Kopf haben, dass sie vielleicht denken, im Moment ist es auch schwierig zu Hause oder wir haben Streitigkeiten. Und vielleicht auch gerade in der Corona-Situation ist es nochmal ein Tick schwieriger, das vielleicht dann nicht zu vergessen. Das heißt ja nicht, wie du am Anfang gesagt hast, dass man eben jeden Tag vielleicht eine Blume bringen muss, das sind ja nicht. Vielleicht sind es auch kleine Gesten, dass man zwischendurch mal sagt, Mensch, muss ja nicht sein, wenn man es gerade nicht sagen möchte, Mama oder Papa, ich hab dich lieb, aber vielleicht eine kleine Geste, dass die auch sehen, Mensch, natürlich ist das so und unser Grundverhältnis stimmt hier und das kann sich auch wieder ins Bessere wandeln, dass wir halt nicht streiten, wie lange ich am Computer bin oder solche Dinge eben, die im Moment aktuell sind.
Nein, es gibt auch Kleinigkeiten, zum Beispiel am Wochenende kann man sagen, die Kinder können sagen, Mama, Papa, ich mag heute das Frühstück. Ich decke den Tisch ein, ich gehe mal Brötchen kaufen und dann kommt ihr ganz ruhig zum Frühstück. Oder ich mache mal heute zum Mittag ein kleines Essen. Spaghetti Bolognese oder irgendwas, was einfach ist. Das ist auch ein guter Gästeort und die Eltern sind auch stolz drauf. Und ich weiß, dass meine Kinder heute noch, wenn sie zu Hause sind, für ihre Mutter, die kochen immer noch.
Ja, oder eine Kleinigkeit, wenn zum Beispiel, man kümmert sich ja immer um die Kinder oder die in den Normalfall, wenn ein Kind krank ist oder mal Fieber hat und dann wird das Kind natürlich gepflegt und behütet von den Eltern. Und wenn man dann sieht, vielleicht, Mensch, der Mama oder dem Papa geht es nicht gut, dann als kleine Geste vielleicht dem einfach mal einen Tee machen und hinstellen und dass das nur gesehen wird, Mensch, es geht gar nicht um große Gesten oder auch nicht um Dinge kaufen, schon gar nicht, oder bestimmte Sachen machen, sondern kleine Gesten oder mal ein Wort oder dass man zwischendurch einfach das mal zeigt und das nicht vergisst, dass das so ist.
Ja, und man sollte ja auch nicht vergessen, es gibt Menschen, die kennen ihre Eltern nicht und haben trotzdem Menschen gefunden, die für sie sowas wie Mutter oder Vater geworden sind. Und das gab es in der ganzen Geschichte. Wenn ich an meine Urgroßmutter denke, die ist ein Kegel gewesen. Kind und Kegel kommt ja daher, dass man eheliche und nicht eheliche Kinder unterschieden hat. Und meine Urgroßmutter ist vor der Ehe ihrer Eltern auf die Welt gekommen. Die Eltern durften damals um 1900 natürlich noch nicht zusammenleben, wenn sie nicht verheiratet waren. Und die Tochter durfte auch nicht bei der Mutter leben, dass eben die anderen nicht mitkriegen, dass sie ein uneheliches Kind hatte. Das heißt, sie hat dann bei ihrer Großmutter gelebt und ist dort auch aufgewachsen. Auch als die Eltern später geheiratet haben. Sie war ein uneheliches Kind, sie konnte nicht mit Teil dieser Familie sein. Sie durfte ab und zu mal zu Besuch kommen zu ihren Eltern und auch zu ihren Geschwistern, aber sie durfte halt da nicht Teil sein. Jetzt hat sie eine Mutter gehabt, sie hat einen Vater gehabt, aber eigentlich ist die Großmutter ihre Mutter gewesen, die sie aufgezogen hat. Und solche schwierigen Situationen oder auch Familienverhältnisse gibt es ja in vielen Familien und auf viele unterschiedliche Weisen.
Gab es einen Punkt, wo sie zusammenkommen könnten, zu dritt Vater, Mutter und Kind?
Ja, aber eben nicht offiziell. Also das war damals so. Du warst dann eben das uneheliche Kind. Und du hast nicht bei deinen Eltern leben können und dürfen. Jedenfalls war es bei ihr so. Das hat dann bedeutet, dass du eben auch ärmer warst. Also wenn du dann mit deiner Großmutter zusammengelebt hast.
Das heißt, die Großmutter durfte das Kind aufnehmen?
Die Großmütter haben dann in dem Fall eben die Kinder aufgenommen. Es kann ja nun unterschiedliche Gründe haben, warum sie ihre Enkel aufnehmen. Die Eltern können verstorben sein oder weg sein oder was auch immer. Oder es ist vielleicht eine entfernte Verwandte. Ich glaube nicht, dass das so ausgebreitet wurde dann, woher dieses Kind kommt. Aber es war klar, das war die Oma.
Ich weiß, in der modernen Gesellschaft ist es so, dass die Kinder, wenn sie erwachsen sind und die Eltern wirklich alt sind, die dürfen die Eltern nicht verwerben. Sie müssen immer den Eltern aufnehmen, wenn sie vor die Tür stehen. Und auch wenn sie sagen, ich bleibe hier für 3 Monate, du kannst nicht sagen, nein, du hast dein eigenes Haus, du kannst nicht hier bleiben. Du bist verpflichtet, als Kind deinen Eltern aufzunehmen in deinem Haus.
Und trotzdem müssen die Älteren ja auch noch ihre Würde behalten und auch dürfen auch mitentscheiden. Also mein Urgroßvater hat zeitweise bei uns mit in der Wohnung gelebt. Als er dann selber nicht mehr so richtig laufen konnte und so, da haben wir umgebaut und ihm das ermöglicht, dass er bei uns lebt. Und irgendwann hat er dann gesagt, hier ist Schluss, ich ziehe jetzt wieder zurück in meine eigene Wohnung. Und das war seine eigene Entscheidung. Auf der anderen Seite habe ich es auch erlebt, dass mein Opa mit seiner Frau zusammen deren Mutter gepflegt hat. Also wirklich über Jahre hin, über 10 Jahre haben die gepflegt. Und was das bedeutet, wenn man sagt, das ist meine Mutter, das ist meine Schwiegermutter, ich pflege jetzt diese Frau, ich pflege diesen Menschen, der mich selber damals großgezogen hat, der sich um mich gekümmert hat. Also das ist emotional und natürlich auch körperlich eine wirkliche Belastung. Wie gehe ich denn so mit meiner Mutter um, dass sie die Würde und Ehre behält, die sie verdient hat, und nehme ihr nicht alles aus der Hand, weil ich sage, dann mache ich das jetzt einfach mal schnell, sondern auch auszuhalten, dass die Mutter vielleicht nicht mehr weiß, was sie mit dem Stück Seife machen soll, das ich ihr in die Hand gelegt habe. Dass ich es ihr sage, dass ich es ihr vielleicht auch zeige und ihr ermögliche, dass sie es selber machen kann. Oder sage ich, na, dann mache ich das alles schnell. Wie ist das, wenn meine Eltern dann so weit sind, dass sie eben wie ein Neugeborenes die Windeln gewechselt bekommen? Also auch da, wie kriege ich es hin, dass dann ein würdevolles Alter stattfindet?
Ja, weil du gerade Würde sagst, da fällt mir ein, die Geschichte, die du erzählt hast, die fand ich ganz toll von den Gebrüdern Grimm mit dem Opa.
Ah, genau, ja, da gab es dieses, eigentlich ein ganz kurzes Märchen, wo eine Familiensituation beschrieben wird, Vater, Mutter, Kind, zusammen mit dem alten Großvater. Der Großvater kann nicht mehr essen, der kleckert am Tisch und er schmatzt vielleicht und es fließt immer wieder aus dem Mund raus und so, der kriegt das also nicht hin. Und die Eltern verbannen ihn hinter den Ofen, dass er dort alleine essen muss, weil sie das nicht mehr sehen wollen und weil sie in Ruhe essen wollen. Und dann baut dieses Kind etwas. Und die Eltern fragen, was ist denn das, was du da baust? Und der Sohn sagt, das wird ein Trog für meine Eltern. Wenn die alt sind, dann dürfen sie aus diesem Trog essen. Und daraufhin erfolgt dann natürlich ein Umdenken und die Eltern holen ihren den Großvater wieder an den Tisch zurück. Und ja, also ein kurzes Märchen, das uns zeigt, auch schon vor Jahrhunderten war das natürlich ein Thema. Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Und wie geschieht das würdevoll, dass man sagen kann, ich ehre Vater und Mutter?
Ich denke, genau wie du jetzt sagst, was ist von meinen Eltern erwarte? Erwarte ich auch von meinen Kindern? Meine Eltern haben mich aufgenommen, haben sie mich großgezogen und ich habe meinen Kindern auch großgezogen und die Erwartung ist da, wenn ich alt werde, dass sie sich um mich kümmern.
Das ist auch die Hoffnung, ne? Also wenn du Kinder hast, dass du denkst, hoffentlich habe ich lange Kontakt zu meinen Kindern. Und es ist ganz natürlich, dass ja irgendwann das Kind anfängt zu sagen, also passt mal auf, so alles glaube ich euch nicht mehr und ich mache das jetzt anders. Ich habe festgestellt, ganz so ist es nicht. Im Endeffekt mache ich doch vieles so wie meine Eltern, auch wenn mir das erst später bewusst geworden ist. Und möchte ich natürlich nicht den Kontakt zu meinen Kindern verlieren und wünsche mir, dass die selber auch irgendwann merken, ganz so schlecht war es nicht mit Papa. Und wenn ich jetzt in die weite Welt hinausgehe, weiß ich, ich kann auch wieder zurückkommen. Denn da sind meine Wurzeln. Das Land, das Gott mir gegeben hat, ist groß und meine Füße stehen eben auf diesem Land. Und ich soll ein gutes Leben haben, in dem ich auch ehre, wo ich herkomme, ehre, wer ich bin und wie ich diese Person geworden bin. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Und ich hoffe, dass meinen Kindern das auch gelingt. Also Vater und Mutter ehren und damit auch dem Dank und Ehre entgegenbringen, dass wir tatsächlich so sein können, wie wir sind, dass wir gemacht sind und in diese Welt gestellt sind.
Das wünsche ich mir auch von meinen Kindern.
Wir haben tatsächlich jetzt wieder eine Zeit erreicht, wo wir sagen müssen, wir machen jetzt Schluss. Wir schneiden hier ab, wir könnten noch lange, lange drüber diskutieren. Aber wir freuen uns natürlich über eure Fragen. Schreibt sie euch auf und werdet wieder kreativ. Und überlegt euch ruhig mal, wie hat sich das bisher verändert in eurem Leben mit Vater und Mutter? Wie hat sich eure Beziehung auch gewandelt? Wo steht ihr gerade? Was wünscht ihr euch? Und wie könnt ihr Kind sein? Lasst uns darüber diskutieren im nächsten Konfi-Zoom. Und ihr habt alle die Hefte gekriegt. Werdet kreativ. Tschüss, euer Paul.
Eure Claudia.
Tschüss, Bernie.
Das spoke the Lord Paul Moses.
So, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn wir uns im Zoom treffen und wenn wir über das diskutieren können, was wir heute besprochen haben. Und nun geht mit dem Segen Gottes durch die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Let us all from bondage flee. Let my people go. And let us all in Christ be free. Let my people go.
And the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down in Egypt's land.
Tell Pharaoh,
to let my people go.